Einer von 20 Männern kommt freiwillig. Freiwillig heißt, der hat ein Problembewusstsein, der hat eine Therapiemotivation und der hat einen Leidensdruck.
Wäre es nicht ein sehr effektiver Präventionsansatz, für kindgerechteres Leben hier zu sorgen, weil wir würden damit sowohl die Betroffenen stärken, die potenziellen Betroffenen, als auch verhindern, dass andere zu Tätern werden?
Glückliche Menschen missbrauchen keine Kinder.
Mein Name ist Wolfgang Lehmann und ich bin 53 Jahre alt. Ich bin für die Verbreitung und Besitz von kinderpornografischem Material und den Missbrauch in 22 Fällen verurteilt worden, zu 4 Jahren Haft. Ich habe Kleinkinder oder Babys speziell, mir die Scheide betrachtet und die Scheide gespreizt. Also keine Penetration und auch keine Vergewaltigung. Alle Kinder haben geschlafen und haben von dem eigentlichen Missbrauch nichts mitbekommen.
Wolfgang Lehmann schwitzt. Der kräftige Mann hat eigentlich einen anderen Namen. Seine Strafe hat er abgesessen. Jetzt geht er regelmäßig zur Therapie für Sexualstraftäter. Er muss und will lernen, nie wieder ein Kind zu missbrauchen.
Mit den Kindern, das war eigentlich, die Gelegenheiten haben sich ergeben. Ich bin ja auch nicht ganz bewusst jetzt losgezogen, um ein Kind zu missbrauchen. So war es nie. Es hat sich ja aus der Gelegenheit ergeben. Und das ist halt, was mir persönlich auch Angst macht.
Gefasst worden ist Wolfgang Lehmann, weil er Kinderpornografie aus Tauschbörsen im Internet heruntergeladen hat. In riesigen Mengen. Das Bundeskriminalamt konnte aufgrund seiner Verbindungsdaten 100 weitere Verfahren einleiten. Und fand auf seinen Festplatten Aufnahmen, die ihn selber beim Missbrauch zeigten. Die Kinder waren ihm von Verwandten anvertraut worden, damit er auf sie aufpasst. Hat er sich je Gedanken gemacht, was er ihnen antut?
Während des Missbrauchs nicht. Nach der Verhandlung, eine lange Zeit, wo ich abgesessen habe, ist es mir eigentlich bewusst geworden, dass es das Schlimmste war, was ich je gemacht habe. Und dass auch Kinder in dem Alter was mitkriegen können, auch wenn sie es nicht sagen oder nicht bewusst mitgekriegt haben.
Wolfgang Lehmann benutzt den Begriff sexueller Missbrauch. Der ist durchaus üblich. Viele Fachleute kritisieren allerdings, dass er suggeriert, es gebe einen legalen Gebrauch von Kindern. Sie sprechen darum lieber von sexualisierter Gewalt. Auch das Wort Kinderpornografie ist ein Euphemismus, denn die Abbildungen zeigen sexualisierte Gewalt gegen Babys, Kinder und Jugendliche. Übergriffe, Vergewaltigungen, schwere Folter. Das sei mit 3 Klicks im Internet zu finden, sagt Wolfgang Lehmann.
Jetzt ist mir auch klar, dass das Gewalt ist, wenn ich Kinderpornografie-Sachen runterlade oder mir anschaue. Früher habe ich gesagt, gut, das ist passiert und ob ich das jetzt runterlade oder nicht, das ist genau wie einer, der Kriegswaffen baut. Ne? Baue ich die nicht, baut die halt anderer. Ne? Das ist eine tolle Einstellung. Ne? Ja, so kann man sich schützen.
Mangelnde Empathie mit dem Opfer, verzerrte Wahrnehmung, Rechtfertigungen. Das sind die Mechanismen, die Tätern ermöglichen, ihre Übergriffe wieder und wieder zu begehen.
Wenn ich mal so meine Arbeitserfahrung der letzten 25 Jahre zusammenfasse, dann bricht es sich immer herunter als ein Ausdruck von Kompensation eigener Selbstwertproblematik. Das heißt, es wird in der Tat hier eine Machtdemonstration vollzogen, die die Unterwerfung, das Dominieren und tatsächlich auch das Verletzen wollen, ja, des anderen zum Ziel hat. Das heißt, es ist in der Tat eine Gewalthandlung, die dann auf der sexuellen Bühne stattfindet.
Christian Spoden ist Tätertherapeut in der Fachstelle für Gewaltprävention Bremen und Bremerhaven. Neben Sexualstraftätern behandelt er auch Männer, die ihre Frauen und oft auch ihre Kinder misshandeln. Das wird unter dem Begriff häusliche Gewalt zusammengefasst und meint in den meisten Fällen Übergriffe von Männern gegen Frauen.
In dieser Beratungsstelle hier in Bremen, da sitzen von Hochverdienern und Managern Vertreter genauso wie aus dem Bereich der Obdachlosigkeit, der Armut und der Hartz-IV-Empfänger. Und dazwischen ist alles da. Beim Thema häuslicher Gewalt sind sehr viel stärker im Vordergrund die Schläger aus sozial niedrigeren Schichten. Es ist aber nach allem, was wir wissen, gleich verteilt. Bloß die aus der Mittelschicht und Oberschicht, diese Täter, die fallen nicht so auf. Die haben bessere Rechtsanwälte, die wissen das besser zu kaschieren. Es gibt höheres Aufdeckungshemmnissen von Seiten der Partnerin. Deswegen erscheinen uns bei häuslicher Gewalt die asozialen Täter eher im Vordergrund.
Auch Frauen üben Gewalt aus. Es gibt Mütter, die ihre Kinder misshandeln. Und es gibt Frauen, die Kindern, überwiegend Jungen, sexualisierte Gewalt antun. Und natürlich gibt es die Partnerin, die ihren Ehemann oder Lebensgefährten malträtiert, öfter psychisch als körperlich. Christian Spoden von der Fachstelle Gewaltprävention in Bremen.
Aber es gibt schon spezifisch weibliches Dominanz-, Macht- und auch Gewaltverhalten. Aber es ist schon so, dass es immer noch, trotz Frauenbewegung, trotz Männerbewegung, trotz einer Revision auch der traditionellen Geschlechtsrolle, doch immer noch Geschlechtsrollenstereotypen gibt. Und dazu gehört auch das Gewaltverhalten nach wie vor, und die Kriminalstatistik spiegelt das wieder, eine überwiegend männliche Domäne ist, besonders im Bereich körperliche Gewalt und Sexualdelikte.
In der gesellschaftlichen Wahrnehmung ist es ein deutlicher Unterschied, ob eine Person zuschlägt oder sexuelle Übergriffe begeht.
Täter häuslicher Gewalt haben ein viel größeres Legitimationspotenzial. Da hört man sehr häufig, naja, die wusste ganz genau, Herr Spoden, ja, wenn sie das macht, dann kriegt sie eins in die Fresse. Also war die Frau schuld. Die Legitimation der Gewalthandlung ist sehr viel stärker und deutlicher als bei den Sexualstraftätern. Das heißt, da muss viel stärker so pädagogisch gearbeitet werden, auch und im Sinne von die männliche Sozialisation, ne, und das Männer- und Frauenverhältnis im Vordergrund gestellt werden.
Opfer und Täter zu sein, ist eine situative Definition. Ich bin Täterin in dem Moment, wo ich Gewalt ausübe. Und dann kann ich 2 Stunden später Opfer von Gewalt sein, weil jemand anders mir Gewalt antut. Das heißt, das sind keine Charakteristika von Personen, sondern das sind Beschreibungen dessen, was Personen tun. Und das tun sie nicht 24 Stunden am Tag.
Die Soziologin Barbara Kavemann forscht seit den frühen 70er Jahren zu Gewalt im Geschlechterverhältnis. Dass jemand zum Opfer wird, sucht er oder sie sich nicht aus. Täter und Täterinnen aber treffen, bewusst oder unbewusst, eine Entscheidung dafür, Gewalt anzuwenden. Warum? Wolfgang Lehmann müht sich in der Therapie, das zu begreifen.
Ich hatte hier am Anfang der Therapie auch von einem Vorfall erzählt, wo ich 16 war, weil ich als schlimm gesehen habe, aber nicht so. Und wo mein Therapeut dann gesagt hat, das war eine Vergewaltigung. Was mir damals gar nicht so, oder was ich gar nicht so bewusst gesehen habe. Ne? Ich bin gebumst worden, ohne dass ich das wollte. Und da ist das ganz klar eine Vergewaltigung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das war der Auslöser.
Ja, ich denke, das, was Sie beschrieben haben über diese eigene Vergewaltigung und wie Sie damit umgegangen sind, das ist nicht eine Ursache dafür, dass...
Jürgen Täge ist der Therapeut von Wolfgang Lehmann.
Aber das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, wie Sie mit Ihrem eigenen Opferrolle umgegangen sind. Nämlich, dass Sie das Opfer neutralisiert haben, Ihre eigene Rolle. Dadurch lernen Sie natürlich Denkmuster, die sich nachher wiederholen in Ihrem Missbrauch, den Sie an Kindern begangen haben. Mhm. In dem Moment machen Sie das ja mit den Kindern auch. Sie neutralisieren sie und entpersonalisieren sie.
Ja.
Es gibt einen starken Opfermythos, dass Opfer zu Tätern werden. Und es gibt leichte empirische Belege in diese Richtung, aber keine generelle, sagen wir mal, Begründung, dass das so sein muss. Aber es gibt keinerlei Nachweis dafür, dass es hier irgendeinen, sagen wir mal, kausalen Zusammenhang gibt. Ja? Wer Gewalt erlebt hat, wird Täter.
Wichtig ist die Unterstützung Betroffener. Je besser sie das Erlebte aufarbeiten können, desto geringer die Gefahr, dass sie die Gewaltverhältnisse reproduzieren. Das gilt vor allem für Kinder, deren Vater die Mutter misshandelt. Und Kinder und Jugendliche, die selber übergriffig oder gewalttätig sind, brauchen Hilfe und Therapie.
Das sind die Kids, mein Deutschland ist eigentlich frei. Ich weiß, ich fühle mich vögelfrei. Junge, du bist ein Opfer, der die Schnauze hält. Wenn ich rappe, ist das deine Mama bangt. Junge, weißt du, wer ich bin? Junge, du bist ein Opfer, nix weiterhin. Willst du rappen oder was? Willst du was entdecken? Junge, sei doch still.
Was am meisten eine Rolle spielt, ist nach unseren Erfahrungen und Einsichten, sind schwere Bindungsstörungen in der Kindheit, Vernachlässigungserfahrungen, schwere Verlusterfahrungen und auch Misshandlung und oft Vernachlässigung, Misshandlung und Bindungsproblematik in der Summe.
Werner Meyer-Deters hat 20 Jahre lang sexuell übergriffige Minderjährige therapiert. Bei der Bochumer Beratungsstelle Neue Wege.
Die Erfahrungen zeigen, dass die Kinder missbrauchen, dass die meistens eher aggressionsgehemmte Menschen sind, die zurückhaltend, auch überangepasst sind, also unscheinbar, oft sozial auch ziemlich kompetent in der Fähigkeit, sich auf andere einzustellen und gewissermaßen sich allglatt zu verhalten und die nicht auffällig sind. Gibt es auch bei denen, die Kinder missbrauchen, die renitent sind, die auffällig sind, die andere Straftaten begehen. Aber die gibt es mehr, die renitent sind, auffällig sind, andere Straftaten begehen bei denen, die vergewaltigen, als bei Kindesmissbrauchern.
Die minderjährigen Täter und Täterinnen sind keine unerhebliche Gruppe. Laut Kriminalstatistik begehen Personen, die unter 21 Jahre alt sind, rund ein Drittel aller Sexualdelikte. Die meisten von ihnen sind zwischen 14 und 18 Jahre alt. Und die Taten, die Minderjährige begehen, sind keineswegs weniger gravierend als die Erwachsener und reichen von leichten Übergriffen bis zu schwerer Vergewaltigung. Und auch sie sind in erster Linie Gewalttaten. Werner Meyer-Deters?
Die Motivlagen sind höchst unterschiedlich und die Hintergründe. Nur wenn man die Tatsituation selbst betrachtet, kann man unterstellen, dass subjektiv es den Jugendlichen, die Kinder missbrauchen, alternativlos erscheint, während sie es tun, um ihre eigene Frustration, ihre schlechten Erfahrungen von Demütigung, Herabsetzung, Verlusterfahrungen und anderem subjektiv oder empfundenem oder tatsächlichem Unrecht dadurch kompensieren, und zwar optimal kompensieren können, da sie nicht nur sich einer Person bemächtigen, sondern das verknüpfen mit einem sexuellen Erleben, also ganz konkreter sexuellen Erregung, mit Orgasmus, Stimulation etc. Und das ist gewissermaßen der Thrill, der es ausmacht, durch dieses Tun sein eigenes Leid, seine eigene Frustration, seine eigenen Verletzungen zu kompensieren.
Rund die Hälfte der Erwachsenen, die Kindern sexualisierte Gewalt antun, haben vor ihrem 16. Lebensjahr damit begonnen oder entsprechende Fantasien gehabt. Umso wichtiger ist, übergriffige Kinder und Jugendliche rechtzeitig zu therapieren und ihnen beizubringen, Konflikte zu lösen und Bedürfnisse zu befriedigen, ohne anderen zu schaden.
Glückliche Menschen missbrauchen keine Kinder.
Eine Therapie, wie Neue Wege sie anbietet, dauert 1,5 bis 2 Jahre und umfasst Einzel- wie Gruppensitzungen. Am Anfang steht immer die schwierige Aufgabe, die Jungen zur Mitarbeit zu motivieren. Auch das ist bei Erwachsenen nicht anders.
Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Jugendlichen erstmal eine höchst attraktive Einladung brauchen. Denn ihre Scham- und Schuldgefühle sind so wirkmächtig, dass sie meistens nicht bereit sind, einzuräumen, ich habe das getan. Also gewissermaßen die Eintrittskarte nicht lösen, nach dem Motto, ich brauche Hilfe. Sondern sagen, ich brauche keine Hilfe, wir haben nichts gemacht.
Die Einladung an die Jugendlichen heißt, lernt bei uns, wie ihr eure Sexualität richtig lebt. So, dass es euch besser geht. Ohne dass andere euch ekelhaft und gemein finden, ohne dass die Menschen, die ihr liebt, sich Sorgen um euch machen müssen und ohne dass ihr mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Ein Good-Lives-Modell für die Jungs, nennt Werner Meyer-Deters das. Denn ob Jugendliche oder Erwachsene, die meisten Täter sind ekelhaft normal, wie es Ruud Bullens ausgedrückt hat, der niederländische Pionier der Tätertherapie. Dennoch hält sich hartnäckig der Mythos des Monsters oder kranken Triebtäters. Christian Spoden.
Die Männer sind in den allermeisten Fällen nicht psychisch krank. Und die Dämonisierung, die in der Öffentlichkeit oder in den Medien manchmal stattfindet, das ist eher das Problem der Absender dieser Projektionen und des Abwehrens von Ähnlichkeiten, die zum Beispiel wir Männer, aber auch Frauen mit den Sexualstraftätern haben. Die sollen nicht zu uns gehören, wir wollen nichts mit denen zu tun haben. Überschneidungen, Übereinstimmungen sollen nicht wahrgenommen werden. Das ist schade. Auf der anderen Seite ist es auch verständlich.
Ich habe auch bei der Bestrafnummer von meinem Material gesagt, so, Gott sei Dank habt ihr mich. Jetzt weiß ich, dass ich in Hände komme, wo mir dann auch geholfen wird. Lehmann war eigentlich happy, dass er erwischt worden ist.
Für Wolfgang Lehmann waren die Missbrauchsabbildungen, die sogenannte Kinderpornografie, zur Sucht geworden. Er hat weit mehr Bilder und Filme heruntergeladen, als er jemals hätte ansehen können. Seit er aus der Haft entlassen ist, hat er bewusst keinen Computer mehr, um der Versuchung im Internet aus dem Weg zu gehen.
Bei allen sucht er, ob das ein Drogenproblem oder Alkoholproblem ist oder halt Spielen. Und so ist das auch mit Kinderpornografie. Ich bin ja nicht nur auf Kinder fixiert, ich bin ja verheiratet und habe ein ganz normales Sexualleben gehabt bis dahin. Und ich habe nie Kontakt zu anderen Pädophilen gesucht. Oder pädophil veranlagt. Pädophil heißt, dass ich nur mit Kindern kann und das ist bei mir halt nicht.
Pädophil sind Menschen, die sexuelles Interesse an Kindern haben, entweder ausschließlich oder teilweise. In der medizinischen Fachwelt gilt Pädophilie als Störung der Sexualpräferenz. Pädophil heißt wörtlich kinderlieb. Viele Fachleute, die mit Opfern arbeiten, finden das verharmlosend und bevorzugen darum den Begriff pädosexuell. Damit ist noch nicht gesagt, ob ein pädosexueller Mensch seine Neigung auslebt, also Kinder missbraucht. Therapie bietet das Netzwerk Kein Täter werden an, das 2005 an der Berliner Charité begonnen hat.
Ich wollte damals auch mich an die Charité wenden, nur erstens ist Berlin von hier aus dem Ruhrpott sehr weit weg und die Plätze sind dann sehr wenige und sie sind nicht für Leute, wo es polizeilich schon bekannt geworden ist.
Das Angebot Kein Täter werden ist besonders präsent in den Medien und an der Berliner Charité finanziell gut ausgestattet, im Gegensatz zu den meisten anderen Tätertherapien. In der Öffentlichkeit entsteht oft der Eindruck, jeder Mann, der sexualisierte Gewalt gegen Kinder ausübt, sei ein Pädophiler. Tatsächlich ist nur eine kleine Minderheit der Täter pädosexuell. Insgesamt zeigt etwa 1% der männlichen Gesamtbevölkerung irgendwann im Laufe seines Lebens sexuelles Interesse an Kindern. Und eine ausschließliche Fixierung haben geschätzt 0,1% aller Männer. Das bedeutet nicht, dass sie alle tatsächlich Übergriffe begehen. Ihre besondere Tragik ist, dass die Gesellschaft sie allein für ihre Fantasien ächtet, auch wenn sie niemals ein Kind anfassen und keine Missbrauchsabbildungen anschauen.
Wir haben dann aber den Eindruck, dass insbesondere für die Frage, ob jemand tatsächlich übergriffig wird gegenüber Kindern oder nur in Anführungsstrichen so ein sexuelles Interesse hat, die Frage solcher antisozialen Anteile, so eine Haltung von Empathielosigkeit, also Schwierigkeiten oder Unwillen, sich in andere hineinzuversetzen, auch in das Leid anderer hineinzuversetzen, dass das wahrscheinlich eine sehr, sehr maßgebliche Rolle spielt. Vielleicht maßgeblicher, als wir das bisher angenommen haben und möglicherweise sogar bedeutsamer als das pädophile Interesse selbst.
Peer Bricken leitet das Institut für Sexualforschung und forensische Psychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dass ein Mann pädosexuell ist, sagt er, sei keineswegs eine unabänderliche Tatsache.
Und dann gibt es durchaus auch wissenschaftlich fundiert Hinweise dafür, dass wenn sich andere Faktoren verändern, wie zum Beispiel das Selbstwerterleben, die Durchsetzungsfähigkeit, die sozialen Kontakte, dass sich dann auch das sexuelle Interesse an Kindern verändert. Und wenn die Personen sozusagen durchsetzungsfähiger und beziehungsfähiger werden, sich auch die Möglichkeit ergibt, sexuelle Erfahrungen mit Erwachsenen zu sammeln und dann sich darüber auch die Fantasien verändern und das Interesse verändert.
Peer Bricken leitet auch den Hamburger Standort des Netzwerkes Kein Täter werden. Es wendet sich ausdrücklich an Männer, die ihre Neigung als Problem erkennen und keine juristischen Auflagen haben. Kein Täter werden erntet allerdings auch heftige Kritik. Thomas Schlingmann, selber Missbrauchsopfer und Mitarbeiter der Berliner Beratungsstelle Tauwetter für Männer, die in Kindheit oder Jugend sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren, befürwortet das Präventionsangebot ausdrücklich, aber er hält die Behandlungserfolge für gering.
Weil ein Fünftel, Pi mal Daumen, hat während der Therapie weiter Kinder missbraucht oder erneut Kinder missbraucht. Das ist die Aussage, die sie selber machen. Wir wissen aus anderen Studien, dass Täter dazu neigen, das, was sie tun, zu beschönigen und nicht die Wahrheit zu sagen. Wir wissen, dass da teilweise nur die Hälfte überhaupt irgendetwas zugibt.
Was also tun die Behandler, wenn ein Patient ein Kind missbraucht? Kein Täter werden sichert den Teilnehmern ausdrücklich Schweigepflicht zu. Das sei für jede Therapie üblich und unerlässlich, sagt Thomas Schlingmann von der Beratungsstelle Tauwetter.
Ausnahme? Kinderschutz. In dem Moment, wo er real einen Übergriff begeht, da setzt sozusagen der Fall, der Worst Case ein, dass etwas anderes getan werden muss.
Thomas Schlingmann fordert, das Jugendamt und gegebenenfalls die Polizei müssen informiert werden, um gefährdete Kinder zu schützen. Die Therapeuten bei Kein Täter werden wollen stattdessen den Mann beispielsweise motivieren, Menschen in seinem Umfeld einzuweihen, damit sie ihn im Auge behalten. Offiziell heißt es, ein Bruch der Schweigepflicht sei nicht erforderlich, denn die Männer seien kooperativ. Peer Bricken sieht das differenzierter.
Ich bin in der Vergangenheit auch schon in einer Situation gewesen, wo ich mit einem meiner Patienten gesessen habe und gesagt habe, wenn sie sich nicht selbst anzeigen, dann kann ich das nicht anders aushalten. Ich würde dann die Polizei informieren.
Andere Therapeuten weisen schon im Behandlungsvertrag darauf hin, dass sie umgehend die betreffenden Stellen einschalten, wenn der Patient andere Personen bedroht oder gefährdet. Christian Spoden von der Fachstelle für Gewaltprävention in Bremen.
Heute Morgen war ein junger Mann da, bei dem hunderttausende kinderpornografische Abbildung gefunden worden ist. Der ist in einem Fußballverein beauftragt, mit Kindern zu arbeiten. Und da werde ich einleiten, dass er einsieht, dass er das im Moment nicht machen kann. Wenn er dem nicht nachgibt, wenn er das nicht sieht, dann werde ich darauf hinwirken, dass der Sportverein da Bescheid bekommt.
Therapeuten, betont Christian Spoden, müssen mit Jugendämtern und Strafverfolgungsbehörden kooperieren. Vor allem aber mit denen, die die Opfer unterstützen. Das sind in erster Linie die Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt.
Diese Verantwortung müssen wir haben. Das nennen wir opfergerechte Täterarbeit, ohne dass dabei gewissermaßen ein Täter hinter dem Opfer zurücksteht.
Für die opfergerechte Täterarbeit, die Werner Meyer-Deters zitiert, gibt es anerkannte Standards. Einige davon sind anders als bei herkömmlichen Psychotherapien. Zum einen, weil sie dem Motto verpflichtet sind, Täterarbeit ist Opferschutz. Zum anderen, weil die Klienten selten aus freien Stücken die Behandlung beginnen.
Einer von 20 Männern kommt freiwillig. Freiwillig heißt, der hat ein Problembewusstsein, der hat eine Therapiemotivation und der hat einen Leidensdruck. Bei den allermeisten Männern braucht es einen sozialen oder justiziellen Druck.
Aus der äußeren Motivation, nicht oder nicht wieder in Haft zu kommen, muss im Laufe der Behandlung eine eigene Motivation erwachsen. Sie an den Pranger zu stellen, bewirkt kein Umdenken. Die Therapeuten müssen eine Bindung zu ihren Patienten aufbauen. Denn genau da haben Gewalttäter Defizite. Ihnen fehlen oft vertrauensvolle Beziehungen.
Das Wesentlichste ist 50% die Beziehungsarbeit, die Wertschätzung und die Unterstützung dabei. Das, was sie nicht nur anderen angetan haben, sondern sich selbst damit auch angetan haben und sie vor der Welt und vor sich selbst in Isolation und tiefe Zweifel gebracht hat, aufgearbeitet werden kann. Das ist eine titanische Arbeit.
Den Menschen anzunehmen, bedeutet nicht, seine Taten schön zu reden. Im Gegenteil, sie ausführlich zu besprechen, ist ein zentraler Teil der Therapie.
Wenn sich der Klient darauf zurückziehen kann, das ist so passiert oder das Kind wollte das oder es ist über mich gekommen, dann entmündigt man im Grunde genommen diese Täter, weil man sie nicht in Verantwortung nimmt, weil man nicht herausarbeitet, dass jedem Schritt eine Entscheidung vorangegangen ist. Und das ist so wertvoll, weil es dann sozusagen wieder die Klienten bemächtigt und sagt, ja, ich habe es in der Hand. Es ist nicht von anderen abhängig. Ich bin der Mächtige, der entscheiden kann, mache ich es oder mache ich es nicht. Das ist für mich Verantwortungsübernahme. Und die herzustellen, ist für mich Ziel der Therapie.
Es gibt allerdings viel zu wenig Therapeuten, die mit der entsprechenden Ausbildung und nach den entsprechenden Standards arbeiten. Die Forschung zu Rückfallquoten und Therapie kann auf viele Fragen noch keine Antwort geben. Die Täter oder Täterinnen, die Delikte, die Behandlungsansätze sind zu unterschiedlich, um eine Aussage treffen zu können wie eine Therapie senkt die Rückfallquote um so und so viel Prozent.
Im Großen und Ganzen kann man sagen, das zeigen alle internationalen Studien, dass behandelte sexuelle Missbraucher weniger rückfällig werden als unbehandelte, auch wenn der Unterschied nicht sehr gravierend ist. Bezogen auf Erwachsene, bei Jugendlichen ist er sehr unterschiedlich. Dann können wir heute sagen, ist das eine gute Investition in die Zukunft junger Leute und in die größere Sicherheit vor Sexualstraftaten in unserer Gesellschaft.
Meine Frau guckt mir sehr auf die Finger, um das mal so zu sagen. Ich bin glücklich. Alleine schon, weil mir das Sicherheit gibt. Das gibt mir persönlich eine Sicherheit und ich gebe auch den Leuten eine Sicherheit, dass ich mich kontrollieren lasse. Wie bei einem trockenen Alkoholiker. Ne? Ich würde nicht von mir sagen, ich bin gerade für den Alkohol, habe ich nichts mehr mit dem Hut. Es wäre schön, wenn ich das könnte. Aber ich würde mich belügen.
Wolfgang Lehmann hat sich zu dem Interview bereit erklärt, weil er andere Täter zum Nachdenken bringen möchte. Wie aber kann Prävention früher ansetzen, Gewalt rechtzeitig verhindern helfen?
Was ist eigentlich damit, dass wir wissen, dass ein Großteil der Täter ein schlechtes Selbstwertgefühl hat? Wo kommt das eigentlich her? Wie sind die eigentlich aufgewachsen? Wäre es nicht ein sehr effektiver Präventionsansatz, für kindgerechteres Leben hier zu sorgen, weil wir würden damit sowohl die Betroffenen stärken, die potenziellen Betroffenen, also da präventiv am Gange sein, als auch verhindern, dass andere zu Tätern werden? Also wenn wir das so begreifen, dann muss die gesamte Gesellschaft präventiv rangehen.
Gewaltprävention bleibt eine gesellschaftliche Aufgabe. Dazu gehört, Opfer ernst zu nehmen und ihnen unvoreingenommen zu begegnen. Dazu gehören auch Lebensbedingungen, die ein gleichberechtigtes Miteinander und individuelle Resilienz ermöglichen. Dazu gehört auch, Menschen zu stärken, die Täter waren. Wer seelisch stark ist, braucht keine Gewalt als Ventil.
Gegen Gewalt. Therapie für Täter. Ein Feature von Beate Hinrichs. Es sprach Katharina Schmalenberg. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Peter Simon. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2017. Download und Manuskript der Sendung finden Sie im Internet unter wdr5.de. Diese Sendung wird heute Abend um 22.30 Uhr wiederholt.
WDR 5